Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von All About Voice im neuen Jahr 2019. Einiges liegt vor uns, aber jetzt schon im Januar auch ein bisschen was hinter uns. Und zwar mit den heutigen Gästen von Digital Souls, und zwar ist das der Tobias und der Raphael, werden wir über die Alexa-Konferenz sprechen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir da aus erster Hand einen kleinen Erfahrungsbericht haben, wie die Reise nach Chattanooga, Tennessee gelaufen ist und was sie da erlebt haben. Zunächst aber mal ein kurzes Hallo zu meinem wunderbaren Co-Host Max.
Grüßt euch zusammen, schön und frohes neues Jahr. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind.
Ja, genau. Auch von meiner Seite natürlich alles Gute für das neue Jahr und dass ihr alle Dinge, die ihr erreichen wollt in diesem Jahr, auch erreichen könnt und das möglichst schnell, damit ihr einfach noch mehr machen könnt oder mehr Freizeit habt. So, aber jetzt zu unseren Gästen. Ich freue mich sehr, Tobias und Raphael. Stellt euch bitte kurz vor, wer seid ihr und was ist Digital Souls?
Ja, hallo an euch, an die Zuhörer. Wir sind, wie du schon sagst, Tobi und Raphael von Digital Souls. Wir sind gerade in Mainz, der Raphael, und ich bin etwas näher an Köln dran. Ich bin im Westerwald beheimatet. Ja, und wir starten in ein ganz spannendes Jahr 2019. Wir selbst sind so ein bisschen die Exoten im Voice-Universum, nenne ich uns immer. Wir sind nämlich keine Agentur, die Skills programmiert, so wie ihr das vielleicht von 169 Labs herkennt, sondern wir ermöglichen Marketers durch unsere Infoprodukte Experten zu werden, Voice-Fit zu werden, um so dieses neue Feld des Voice-Online-Marketings ihren eigenen Kunden schon heute anzubieten. Genau, das ist so unsere Message, das, was wir machen wollen.
Mhm. Okay, wir haben ja, Fun Fact, wir haben uns ja letztes Jahr im Juni getroffen in Hamburg beim Voice-Workshop der Hamburg Media School. Raphael, da haben wir uns auch kennengelernt. Tobi, wir kennen uns schon ein bisschen länger.
Okay. So. In ganz anderen Zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob wir hier aus dem Nähkästchen plaudern wollen.
Super, super interessant. Also Tobi und ich kennen uns schon 20 Jahre und es ist total spannend und ich habe mich total gefreut, dass ich jetzt auf diesem Wege sogar auch unsere Wege jetzt nochmal kreuzen. Da freue ich mich sehr drüber. Und Raphael, ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen in Hamburg. Wir hatten da einen ganz tollen Tag an der Hamburg Media School. Schön, dass du auch da bist.
Ja, freut mich auch. Viel gelernt auch bei dir damals.
Sehr schön. Und ihr habt euch entschieden dazu, nach Chattanooga zu reisen, und zwar zur Alexa-Konferenz. Hat die Anreise funktioniert? Wie war's?
Ja, die Anreise. Chattanooga ist ja so ein bisschen im Nirgendwo gelegen, 170.000 Einwohner. Sie werden damit das schnellste Internet der Vereinigten Staaten zu haben. Das war mehr oder weniger der Aufhänger, weshalb wir da hinreisen mussten. Wir sind über Atlanta direkt eingereist und dann hatten wir noch 2 Stunden Busreise dann nach Chattanooga. Hat aber alles wunderbar funktioniert. Das Drumherum, das Convention Center dort ist ausgerichtet für auch mehrere tausend Leute. Das von den Rahmenbedingungen war alles perfekt. Essen hat gestimmt. Bedingungen waren wirklich wirklich optimal. Ja.
Ja, ich habe ein Foto gesehen von Tobi, dass er sich very American gefühlt hat beim Lunch vor Ort.
Das war das schlechteste Essen.
Ja, richtig, richtig. Also es gab am Tag zuvor, um das jetzt zu retten, gab es wirklich gutes Essen, auch gesponsert so ein bisschen. Am Abend gab es eine Veranstaltung mit gutem Essen, gesponsert durch Amazon. Aber dieses Lunch, was ich da gepostet habe, das war natürlich sehr American Style.
Und kannst du uns da mal reinnehmen? Was war das?
Man bekam erstmal eine Tüte, die war nicht aus Plastik, die war aus Papier, in die Hand gedrückt. Und darin befand sich aber dann ganz viel Plastik. zwei eingepackte Sandwiches in Plastik. Dann gab es so Cookies in Plastik. Und so ging es weiter. Chips,
in Plastik.
Ja, halt in der üblichen Tüte. Ja. Aber auch einen Apfel, den habe ich dann verschenkt, weil ich wollte dann wirklich dieses American Feeling of Lunch haben. Den Apfel habe ich dann verschenkt, das war mir einfach zu gesund da an der Stelle.
Okay, aber es war ein echter Apfel, nicht ein Foto von einem Apfel.
Das war ein echter Apfel.
Ja, meine Chipstüte, die habe ich Paul Katzinger gegeben, der nämlich während des Essens gemeint hätte, es wäre seine unliebste Position zu sprechen, während alle anderen irgendwie essen können und er Hunger hat. Dann habe ich ihm eine Tüte Chips gebracht. Da hat er sich sehr gefreut.
Hervorragend. Genau, ich frage auch nochmal jetzt explizit nach der Anreise, weil wir ja so einen interessanten, spannenden Trip hatten letztes Jahr, als wir hingereist sind, da wir im Schneechaos festgesteckt waren und dann vor Ort am Flughafen uns mit anderen Teilnehmern zusammengetan haben und dann so eine 2-Stunden-Trip mit einem Uber-Taxi auf uns genommen haben. Um entsprechend nach Chattanooga zu reisen, genau. Da waren wir schon mal die Helden auf jeden Fall in vor Ort. und waren die German Guys, die am Flughafen feststeckten. Ja, genau. Das war ganz witzig. Ja, schön. Ja,
Bradley hat sich auch sehr gefreut, als wir ihn von dir gegrüßt haben.
Ja, hervorragend.
Bradley ist der Veranstalter, muss man dazu sagen, genau.
Ja, richtig, genau. Der Bradley Madrock betreibt eine Reihe von, also ein Podcast-Netzwerk, was sich rund um Voice dreht, mit dem Fokus auf verschiedene Branchen, aber auch ganz spannenden Roundtables, wo er wirklich Experten rund um den Globus zusammenbringt und über das Thema Voice und den Impact von Voice auf verschiedene Industrien bespricht. Also auch da absolute Empfehlung, war auch so Inspiration für uns und für mich damals, den Podcast auch zu starten hier in Deutschland. Jetzt aber mal, wie lange ging das eigentlich und was war denn so das Feeling in den USA?
Ja, also es ging 3 Tage lang. Wir sind Montag nach Chattanooga gekommen. Dienstag ging es dann los, 15. Januar. Und dann erwarteten uns 3 spannende Tage, beziehungsweise 2,5 spannende Tage. Am letzten Tag ging es so bis 1 Uhr. Neben den Vorträgen, die so in 4 Slots organisiert waren, gab es auch noch eine kleine Messe, auf der teilweise auch noch so kleine Vorträge gelaufen sind. Aber so in den Pausen konnte man eben verschiedene Stände einzelner Firmen, die sich mit Voice, ihren Produkten und so weiter da angeboten haben, auch besuchen, mit denen ins Gespräch kommen. Und die hat man teilweise auch auf den Panels dann wiedergefunden.
Ja. Ansonsten gab es ja zwischendurch immer auch Breakout-Sessions zu verschiedenen Themenbereichen. Der eine war so ein Marketing und Storytelling. Der andere war Health, also Voice und Health, Riesenthema. Der andere war Voice und Smart Home, mehr oder weniger. Und der vierte, Tobi, hilf mir.
Das war Consumer Marketing.
Ah ja, genau. So das andere Thema, war genau. Storytelling und App Development noch nicht.
Und Was hat euch da so am meisten bewegt oder was habt ihr da beobachtet, was für euch jetzt gerade aus dem Gedanken, dass ihr Infoprodukte ja macht, für das Thema Voice Marketing, das ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Bereich auch. Was hat euch da, also inwiefern hat es euch vielleicht weitergebracht, beziehungsweise was habt ihr von der Konferenz auch nochmal so mitgenommen zusätzlich inhaltlich?
Ja, zunächst hatten wir immer das Problem, dass wir uns in den Slots aufteilen mussten, weil wir so viel spannend fanden, auch parallel spannend fanden, dass wir uns meistens eben in 2 Sessions gesetzt haben, parallel. Genau, aber was waren die interessantesten Dinge für dich, Rahel?
Ja, also was Voice Marketing jetzt grundsätzlich angeht, dass die Unternehmen, alle großen Unternehmen sich inzwischen hinsetzen und grübeln, was denn für sie für eine Voice-Strategie in Frage kommt. Es ist noch nicht so, dass alle konkrete Projekte haben, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die ganz ursprüngliche Überzeugungsarbeit nötig. Und wir sehen auch dieses Jahr, wurde mehrfach berichtet, richtige Voice-Budgets in vielen Unternehmen. Also nicht, dass es nur so ein Anhängsel ist, da ist noch ein bisschen Geld übrig und so, entwickelt mal ein bisschen und guckt, wie es klappt oder so, sondern richtig Voice-Budgets, die dann auch verbraten werden können.
Und das merkt man auch an der Konferenz selber. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer bei euch da waren. Bei uns waren es jetzt so um die 500. Ja, und wie Bradley sagte, das war schon mal, glaube ich, eine Verdopplung zu letztem Jahr. Ja, und sie hoffen, sie wünschen sich im nächsten Jahr, und die Zahlen sehen ganz gut aus, auch sagte er jetzt schon an Voranmeldungen, die er eingeholt hat, dass es ja so weitergeht. Ja, es verdoppelt sich, es verdreifacht sich auch schon an der Konferenz an Teilnehmern,
ja, ja,
und Ausstellern eben auch.
Ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, aber das ist auch, ich meine, das merken wir ja auch hier, ne, dass sich das am Anfang das ziehen wird, ja, oder dass es etwas länger dauert einfach, bis das in allen Köpfen da ist, und dann wird es aber also exponentiell mehr oder weniger wachsen. Und
ja, das ist auch Thema gewesen die ganze Zeit, dieser Vergleich mit Mobile, ne, und so Zahlen wie, es wächst dreimal so schnell wie Mobile. Also wir sind etwa jetzt 10 Jahre zurück, wie damals mit iPhone und so die Bewegung aufkam, und ja, wir wachsen dreimal so schnell mit Voice. Das war ja unglaublich, wenn man sich das vorstellte.
Die Marktpenetration der Smart Speaker, wenn man sich da die Kurve ansieht, im Gegensatz zum iPhone selbst, ja, das ist enorm, ja. Also vielleicht habt ihr alle diese Grafik schon mal gesehen. Mhm. Ja, wie die Smart Speaker da in den Markt drängen, das ist wirklich eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich damit ganz schnell auseinandersetzen sollte.
Ja, es gibt sogar keine Technologie, die in der Menschheitsgeschichte schneller gewachsen ist. Ja, also auch natürlich nicht Fernseher, Radio oder so, es waren andere Zeiten, da gab es noch keine solche Produktionsmöglichkeiten, aber trotzdem, ja, es ist echt unglaublich.
Ja, und das Schöne ist natürlich auch, dass der Markt es ja jetzt annimmt, ne? Also wie ihr gesagt habt, die Budgets werden freigestellt, die Unternehmen nehmen es jetzt wirklich ernst, das Thema. Es ist nicht mehr das kleine Fun-Projekt, was man mal ausprobiert, sondern jetzt ist es wirklich bei jedem auf der Agenda, und ich glaube, das sieht man an den Konferenzzahlen, das sieht man auch an den veröffentlichten Skills, auch an der Qualität der veröffentlichten Skills, aber eben auch eben in dem ganzen Ökosystem bewegt sich ja gerade so viel in ganz, ganz verschiedene Richtungen, dass ihr jetzt auch sozusagen euch eine Nische aussucht, die für euch spannend ist. Das sind ja alles Trends, die man da beobachtet, ne?
Ja, und auch im beruflichen Bereich, ja. Also wer wusste vor 3 Jahren, was ein Voice-User-Interface-Designer ist, oder wer hat welche gesucht? Ja, niemand. Mhm. Und heute sind die Anzeigen voll davon. Das ist ein cooler Trend. Mhm.
Habt ihr gemerkt, wo diese Budgets denn aufgehangen werden in den Unternehmen? Konntet ihr das rausfinden oder wurde darüber gesprochen, welchem Bereich das am nächsten kommt? Oder gibt es so jetzt eigene Bereiche dafür im Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen?
Also es ist so ein bisschen dort, wo bisher Content-Marketing irgendwie betrieben wird, meistens angehangen. Also das ist so ein bisschen die Überlegung jetzt inzwischen, dass durch diese Marketingkampagnen, die momentan viel gemacht werden, kann man schnell kurz so einen Buzz haben, viel Aufmerksamkeit und von mir aus auch relativ gute Visibilität, mehr oder weniger, vielleicht rentiert sich sogar der ROI dafür, aber es ist halt nichts von Dauer. Ja, es ist nichts, wo mehr oder weniger das Erleben der Marke über einen längeren Zeitraum irgendwie funktionieren kann. Und dort ansetzend, also da knapsen dann quasi die Budgets an, dass sie sagen, hey, wir brauchen nicht noch 5 mehr Praktikanten, die irgendwie Social Media machen oder so, sondern anstatt dessen bauen wir daneben quasi im Marketing-Audio-Bereich mehr oder weniger auf. Ja, es ist ja, Voice ist es ja nicht nur, es geht sondern viel so um alles, was hörbar gemacht werden kann. Ja, also wie will ich meine Marke hörbar erleben? Dort hängt es so.
Okay, und gibt's da schon oder gab's da Beispiele oder gute Beispiele oder irgendwelche Firmen, die sich da entsprechend repräsentiert haben für dieses ganze Thema?
Was waren die Firmen, Tobi?
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Mein Gedanke war gerade, ich war vor 5 Jahren auf der All-Facebook-Konferenz und genau da liefen die Leute eben rum mit den Tüten, mit der Aufschrift, ich bin der Praktikant, der jetzt auch Facebook betreut. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Firmen, die jetzt einsteigen, auch damit umgehen. Also die suchen sich die alten Berufe und versuchen da mit was mit Voice zu machen. Ja, zum Beispiel die Sounddesigner, ja, die sind ja vielleicht beim Radio zum Beispiel auch gibt, ja, oder die halt Content produzieren und versuchen das zu transformieren auf das, was sie jetzt für Voice brauchen und für Voice-Marketing brauchen. Und ja, da sind letztendlich erstmal auch die Firmen angesiedelt, da wo der Content ist, habe ich so den Eindruck.
Okay, und gab es da irgendwie ein Leuchtturmprojekt, was herausgestellt wurde, was gezeigt wurde, über das alle gesprochen haben, was man sich im Zweifel auch mal anschauen kann oder anhören kann, was er gesagt, wo das schon gut umgesetzt ist? Ich weiß, dass es letztes Jahr Alexa Conference noch nicht so ein großes Thema war, dieses ganze Thema Audio und Sound und so weiter. Jetzt aber deutlich mehr. Ich weiß, dass wir haben ja Earplay auch kennengelernt in New York im Sommer letzten Jahres auf dem Voice Summit. Und das fand ich also höchst spannend. Gibt es da jetzt schon mehr von? Oder?
Die waren da, die hatten einen Stand, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht so viel mit denen beschäftigt. Also was mir jetzt so einfällt, was so das Herausragendste an Audio, an neuen Leuchtturmprojekten irgendwie war, das war von Nolan Bushnell. Der hat so ein bisschen das mit dem Gaming eingeführt. Das ist jetzt weniger ein Leuchtturm eines Unternehmens,
ja,
als vielmehr ein komplett neues Erlebnis, wie man mit Smart Speakern Netflix und entsprechend auch Board Games interaktiv spielen kann quasi. Also dass dann auch Alexa als Charakter in Netflix angesprochen wird und sie dann irgendetwas antwortet und das dann Bezug nimmt zu einem Board Game. Und okay, das war so das mehr oder weniger krasseste Projekt, wo auch die meiste Arbeit reingeflossen ist, die meisten Stunden an Dreharbeiten. Das ging, glaube ich, in die 10.000, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Also es war wirklich herausragend, was da jetzt so an dieser Gaming-Front passiert. Unternehmensskills. Ja, was mir so ein bisschen einfällt, wo es sich so hinentwickelt, ist auch Voice im Auto. Und dort immer mehr, dass jetzt auch Houndify da verschiedene Kunden gewonnen hat, wie Mercedes und BMW, um dort auch ihre Lösung mit komplexen, zusammengesetzten Suchfragen halt eben einzubringen. Also, dass man dort nicht nur sagen kann, Mercedes ist es, glaube ich, das Wake-Word oder irgendwie so, bring mich zur nächsten Pizzeria, sondern dass man sagen kann, Mercedes bringt mich zur nächsten Pizzeria, die maximal 10 Minuten entfernt liegt, mit mindestens 4-Sterne-Bewertung, die aber nicht, keine Ahnung, von, also ich glaube, das Originalbeispiel war zu einem Italiener, der aber keine Pizzeria ist, zumindest Beispiel ausgegangen. Also dass solche zusammengesetzten Fragen, die einem wahrscheinlich so gar nicht kommen, die man über 5 verschiedene Filter oder so irgendwie in Google Maps oder wo auch immer sich irgendwie zusammensuchen müsste, dass man die jetzt innerhalb von 10 Sekunden erfragen kann. Ja, also dass da in den Autos viel gemacht wird, das weiß ich. Ja, was sind so andere Firmenprojekte, Tobi? Fällt dir was ein?
Ja, du hattest gerade Houndify und Firma Soundhound erwähnt. Ja, es wird mehr vernetzt, es wird komplexer. Das haben wir so auch gesehen, ja. Diese Anfragen, diese rudimentären, die man Alexa stellt, ja, und sei es nur, um Skill aufzurufen, Alexa, pups mal, ja. Man soll übrigens nicht Alexa sagen, habe ich mir sagen lassen, in so Podcasts.
Ach so.
Ich habe früher auch über Lexi.
Ja, ich habe gelernt, also bei mir sind alle Geräte immer auf Mute.
Ja, genau.
Bei mir gerade auch. Meine auch.
Was unser Hörer jetzt ist, ne? Ja, also da werden Dinge im Hintergrund verknüpft, um einfach bessere Voice-Anfragen, aber auch Ergebnisse zu bekommen. Das war ein sehr, sehr spannendes Thema, fand ich.
Okay, also Soundhound hat also mit Houndify einen eigenen Sprachassistenten. Den kennt man hier, glaube ich, nicht so gut oder ist nicht so verbreitet, ne, einfach weil jetzt ja bei uns ja Alexa und entsprechend der Google Assistant so den Markt überrollen, ne, dass das so ein bisschen untergeht. Aber es ist in den USA, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet, beziehungsweise sehr erfolgreich, weil die ja diese Technologie haben, die sie dann entsprechend in andere Hardware oder Ökosysteme wie jetzt In-Car Experiences entsprechend integrieren können. Ne. Okay, aber das ganze Thema Auto ist ja eins, was wir auch sehen in diesem Jahr oder was ich sehe, ja, jetzt spreche ich einfach von mir und meiner persönlichen Sicht auf die Dinge, und zwar, dass da dieses Jahr was passiert, ja, mit Alexa Auto und anderen Geschichten und dem ganzen Car Manufacturern, die jetzt angekündigt hatten letztes Jahr, dass sie dieses Jahr das mit on board bringen von verschiedenen Modellen. Und gibt es da noch Insights, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt zum Beispiel Produkte oder entsprechende Anwendungsfälle, die für diesen Kontext Autoreise, wie auch immer, gut sind und perfekt sind? Kann man uns da irgendwas abschauen schon in den USA?
Was mir gerade als erstes eingefallen ist, ist, dass Spotify jetzt ja verkündet hat, ein eigenes Device nur fürs Auto rauszubringen, worüber man quasi Musik per Sprache steuern kann. Also die da auch voll auf die Situation Auto sich mehr oder weniger einlassen und Sprachassistenten.
Es war letztendlich für den Bereich Auto, Automobil, war nur Soundhound auch da vertreten und hatte
okay.
Einen Vortrag. Ja, aber ich sehe das genauso wie du, Tim. Also dass Alexa da etwas mobiler wird, das sehen wir auch. Und mit den Produkten, die da auf den Markt kommen,
ja,
ist das ein ganz klarer Trend. Und das, was im Hintergrund für die Programmierer angeboten wird, geht eben auch in die Richtung. Ne?
Das absolut. Wird
2019 kommen, wenn es nicht sogar schon da ist, in der Beta-Version, dass man eben nicht mehr an den Standort des Gerätes gebunden ist, sondern Lexi quasi mitteilen kann, zum Beispiel über sein Smartphone, was man auch dabei hat, wo man gerade ist und darauf die Skills reagieren können.
Ja, also man kann sagen, dass die USA aber dann, wenn ihr sagt, das war jetzt klar, Soundhound war da oder Honeyfy, dass jetzt das Autorennen noch, dass wir da noch nicht so viel Vorsprung haben, dass wir da auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch schnell Anschluss zu finden in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also da gibt es auch die interessanten Zahlen, dass Sprachassistenten irgendwie, also es ging um Prozent der erwachsenen US-Bürger. Da hat jetzt voicebot.ai eine Studie rausgebracht zu Voice im Auto. Und da geht es, dass über 50% der erwachsenen US-Amerikaner es mindestens einmal monatlich im Auto nutzen. Und auf Nummer zwei, ich glaube irgendwo in den 30ern, über 50% auf Smartphones. Irgendwo in 30er% war dann im Auto und weniger als die Hälfte dann in Smart-Speakern. Also das ist quasi, dass man sich darüber bewusst sein muss, dass wenn man Sprachanwendungen entwickelt, dass diese nicht für den Kontext zu Hause unbedingt gelten müssen. Ja, also dass man sich nicht überlegt, was habe ich zu Hause für Tasks, was könnte ich für Hilfestellungen benötigen, wie soll ich meine Marke quasi in meinen eigenen vier Wänden haben, sondern halt eben diese Überlegung, ja, auch on the road, beziehungsweise egal, wo ich bin mit Mobile, wie will ich klingen, was sind da die Anwendungsfälle, ja.
Ja, und, okay. Also ich glaube, so ein bisschen die Beobachtung da ist ja so eine Omni-Channel-Aktivität. Also wir bewegen uns eigentlich nicht mehr in einem Channel, sondern wir bewegen uns in ganz, ganz vielen Channels, also in vielen Channels des Nutzers, sowohl im Auto, in der Küche mittlerweile ja auch und aber auch ganz normal im Wohnzimmer. Also da bewegt sich ja sehr, sehr viel in dem Bereich. Was da jetzt interessant wäre mal zu hören, ihr wart jetzt auf der Konferenz, ihr habt da jetzt viel gesehen, auch gerade was das Thema Monetarisierung angeht, bewegt sich ja gerade speziell in den USA einiges und der Trend beziehungsweise die Welle schwappt ja jetzt langsam auch nach Deutschland rüber, dass auch gerade im Skill-Bereich, im Skill-Purchasing-Bereich auch jetzt schon viele Monetarisierungsaktivitäten durchgesetzt werden. Was habt ihr da mitgenommen, weil das ja auch für viele vielleicht interessant ist, die jetzt in Deutschland da erste Schritte machen wollen zum Thema Monetarisierung. Was habt ihr da mitgenommen, was ihr vielleicht teilen können?
Also zunächst mal wirklich schon Zahlen aus den USA, wie gut In-Skill-Purchases wirklich funktionieren. Denn die Zahlen sagen 50% und mehr Conversion bei In-Skill-Purchases. Und da muss natürlich jeder Marketer hinhören und leuchtende Augen bekommen. Ja,
Wahnsinn.
Wenn das so übertragbar ist auf den deutschen Markt oder nur annähernd, dann sind wir da, haben wir eine Waffe in der Hand im Prinzip.
Ja, und kurz vielleicht zu diesen In-Skill-Purchases noch. Da gibt es drei verschiedene Arten, die sich jetzt rausgebildet haben. Erst waren es nur zwei. Und zwar geht es da um One-Time-Purchases. Das ist etwas, was man einmal erwirbt und dann dauerhaft quasi verwenden kann. Also primitives Beispiel, es gibt einen Fact-Skill, da kann man Wissen über verschiedene Bereiche sich mehr oder weniger abfragen, also random Facts mehr oder weniger. Und dann, wenn man dann nach einem Wissensskill in der Kategorie Sport irgendwie fragt, dann ist das vielleicht frei. Und wenn man dann nach einer Kategorie Geschichte fragt, dann kann vielleicht so aufpoppen, dies ist ein Paid Feature oder wie auch immer. Möchten Sie es für 99 Cent als Amazon Prime User kaufen? Ansonsten würde es 1,99 Euro kosten. Und dann würde entsprechend das aktiviert werden. Im Hintergrund wird es dann erst über die Session Attributes und dann über die, wo man sich auch immer die Historie des Kunden dann ablegt, dann hinterlegt, dass es gekauft worden ist. Und dann kann dieser Kunde, dieser Nutzer immer quasi dieses Geschichtswissen, diese Random Facts dann abfragen.
Okay.
Was anderes sind Subscriptions. Das ist etwas, wo man nur so lang Zugang hat, wie man entsprechend das auch zahlt. Das heißt, es wäre quasi in diesem Beispiel, dass man dann nur, wenn man jeden Monat weiterhin diese Zahlung leistet, dann auch entsprechend Zugriff hat zu den zu diesen Geschichtsfacts. Ja, also es kann sein, dass es in 3 Monaten nicht mehr der Fall ist, wenn ich einfach nicht mehr zahlen will, gekündigt habe oder wie auch immer. Und dann gibt es diese Consumables. Das haben sie neu hinzugefügt. Da geht es quasi um Verbrauchsgegenstände. Das könnte man sich zum Beispiel ganz gut vielleicht in Spielen vorstellen. Oder bleibe ich bei dem Beispiel mit den Geschichtsfacts. Nach dem Motto, man kauft sich dann 50 Geschichtsfacts. Und je nachdem, wann ich die abgefragt habe, also wenn ich dann einfrage, sind es nur noch 49, beim nächsten 48 und irgendwann sind die bei 0 und dann müsste ich dann quasi wieder neu so ein Consumable kaufen, um das dann wieder aufzuladen auf 50 oder wie auch immer. Das sind so die In-Skill-Purchase-Sachen.
Das klassische Beispiel ist wirklich vom Gaming kennt man es ja, ne? Dass man sich irgendwie Leben dazu kauft, die man dann verbraucht oder Hints für den nächsten Level oder sich in den nächsten Level katapultiert.
Ja.
Das sind dann diese Consumables.
Cool, interessant.
Genau, und ansonsten, ja, Geld machen auf Alexa wurde natürlich auch erwähnt, dass man sowas machen kann wie ihr. Also Agency Services ist ja klar und entsprechend die Developer Rewards, wo ja ganz viel drüber geredet wird und so, aber ich denke, das ist weiter verbreitet als dieses In-Skill-Purchase-Wissen, ja.
Ja, aktuell auf jeden Fall und wir sind sehr gespannt, was da in diesem Jahr in Deutschland passiert und rüberkommt. Also welche Modelle da bei uns gut funktionieren und welche da doch die ersten Cases sind. Ne? Wer als erstes also einen Aufschlag macht mit dieser Art von Monetarisierung von Inhalten. Daneben das ganze Thema auch von, gab es da auch zum Absatz von physischen Produkten jetzt außerhalb vom Amazon Marketplace? Wurde darüber auch gesprochen, diese Anbindung an Amazon Pay oder ähnliches? Oder war das eher weniger ein Thema? Dass quasi mein Online-Shop irgendwie erreichbar wird und ich Sachen dort kaufen kann und die mit meinem Amazon-Konto bezahle.
Habe ich nichts drüber gehört, ehrlich gesagt.
Yeah. Amazon Pay wurde in dem Zusammenhang auch erwähnt.
Dass ja.
Das, was Amazon gerne da auch sehen möchte.
Ja. Ja.
Genau, aber insgesamt wird es halt von Amazon sehr gepusht.
Ja. Okay,
ich
wollte aber auch nochmal, du hast ganz am Anfang, Tobias, du hast ganz am Anfang genannt, diese unfassbar hohe Conversion Rate. Gab es da zum Beispiel, war das wirklich von Skill-Aktivierung zu Premium oder war das von einem Trial-Mode zu Premium oder wie können wir uns das vorstellen? Weil 50% Conversion Rate ist, da fällt ja jeder Marketer vom Stuhl, weil das sich sonst im Web im einstelligen Prozentbereich oder vielleicht mal zweistelligen Prozentbereich in besonderen Fällen niederschlägt, ja. Aber das ist ja Wahnsinn.
Ja, hilf mir, wenn ich da was Falsches sage, Raphael, aber ich glaube, das bezog sich wirklich auf die Subscriptions. Ist das richtig?
Wir können ja nur, weil die Quelle so spannend ist, vielleicht auch in den Shownotes das Video verlinken. Das hat der Paul Katzinger gezeigt, da wurde das quasi zitiert, diese 50% Conversion, also quasi so um die Erfahrungen ging mit Nutzern, wo quasi Amazon dafür werben will, dass das Entwickler integrieren quasi. Das sind ganz, ja, ich meine, es ist ein Werbevideo, aber da berichten die Leute quasi aus erster Hand davon.
Ja, von der User Experience ist es halt einfach cool, ja. Du wirst an irgendeiner Stelle, kommst du nicht mehr weiter oder brauchst irgendwas zusätzlich und dann ist der Need auch da, ja, und du wirst einfach gefragt, willst du das jetzt freischalten, kostet das und das, ja oder nein, ja, und dann ist es meistens ja, ja, an der Stelle, weil ich sowieso schon, genau das in dem Moment brauche.
Wie, vielleicht könnt ihr uns gerade mal so ein bisschen mitnehmen. Ich kann mich nämlich noch gut auf den Talk bei der All About Voice Konferenz von 169 erinnern. Da hat Jess von Operlo gesagt, dass sie sehr, sehr früh da reingehen und sagen, sie monetarisieren Skills. Also, dass es eben nicht irgendwie eine Überlegung sein muss, den Kunden oder den User erstmal über mehrere Monate zu binden, um dann sozusagen den Punkt zu setzen, eine Zahlung zu verlangen für eben einen weiteren Service. Das fand ich sehr, sehr spannend, gerade jetzt im Voice-Bereich. Wie habt ihr das wahrgenommen? Warum konvertieren die unbedingt so gut? Gab es da vielleicht irgendwie einen Hint hier und da von den Experten, die gesagt haben, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, um auch dem User dann auch eine finanzielle Möglichkeit eben auch anzubieten, um dann auch damit Geld zu verdienen? Oder was habt ihr damit genommen?
Ja, ich denke, es gibt drei verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Auf der einen Seite, dass ein Skill ja nur zugelassen wird, wenn er auch kostenfrei funktioniert. Das heißt, er muss grundsätzlich erstmal schon mal Wert bringen. Das heißt, man hat irgendwie Zeit zu demonstrieren, dass da irgendwie, dass da Nutzen hintersteckt. Ja, dass das nicht einfach nur bla bla ist und kauf bitte was und man weiß gar nicht, was man kauft schlussendlich, sondern schon eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon hat, was man eigentlich erwirbt. Es ist quasi gar kein Geschenk auspacken mehr, sondern es ist völlig klar, was da vor einem liegt und das nehme ich mir jetzt. Und dieses ganz leichte mir nehmen ist das Zweite, was ich sagen will, in diesem Prozess, dieses Seamingless, also dieses wirklich, ich habe keinen Medienbruch. Ich sag einfach ja. Meine Zahlungsdaten sind hinterlegt. Ich muss nichts kontrollieren. Ich habe nicht diese Fragen in meinem Kopf. Ach, könnte ich nicht oder müsste ich nicht vielleicht oder wie auch immer, wo soll ich klicken oder wie auch immer. Und dann die Nummer 3 ist wahrscheinlich momentan auch noch so ein bisschen dieses, ich will testen, dass es funktioniert. So ein bisschen vielleicht dieses Interesse, ach wie, klappt das jetzt? Also ich sage jetzt einfach ja und dann kriege ich das und so. Das wird wahrscheinlich irgendwann abflachen, aber ich denke, so diese drei Bereiche sind für diese unglaubliche Conversion Rate verantwortlich.
Mega spannend. Ich hoffe, dass sich das so nach Deutschland überträgt, das Ganze, ob wir da noch ein bisschen skeptischer sind. Ich weiß es nicht, aber...
Ja, also ich hab den Paul gefragt, genau diese Frage. Und er meinte, sie testen halt noch. Das war jetzt so der Grund, aber sie wollen es unbedingt ausrollen. Das war der absolute Plan, hatte mir persönlich gesagt, ja.
Ja, sehr cool. Freuen wir uns sehr drauf, weil das dann auch, sag ich mal, die nächste Generation von Anwendungen auch einläutet. Ne? Und das darf gerne dieses Jahr passieren, in der ersten Jahreshälfte.
Und ich glaube, es tut sogar dem ganzen Skills Store auch gut, weil da wirklich Content zählt, ja. Und für richtig guten Content ist der User auch bereit, wirklich Geld auszugeben. Mhm. Und all diese Spaß-Skills, die wir kennen, und das, ja, ist mal lustig, ja.
Ja.
Aber ja, das trägt nicht auf Dauer. Ja, was trägt, sind gute Inhalte. Und dann da den User abzuholen, wo er diese Inhalte braucht und konsumiert. Deswegen auch Inhalte im Auto, ja, das wird dieses Thema, was ihr im Hirn schon habt, nur noch nicht greifbar vielleicht. Das wird ein spannendes Thema. Ja, und dann sind auch die User mit dabei und sind bereit, dafür zu zahlen.
Okay, aber das klingt für mich so, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, wie ihr jetzt die ersten Tage im Januar erlebt habt und die Erfahrung, die ihr mitgebracht habt aus der Konferenz. Das, was wir so im Kopf hatten oder auch uns gewünscht haben, dass das bestätigt ist oder größtenteils bestätigt ist durch die Entwicklung in den USA. Das heißt, wenn wir die normale Verzögerung mit der Sachen nach Deutschland kommen, damit mal einbeziehen und einrechnen, dann können wir uns darauf einstellen, dass vielleicht zur Mitte des Jahres oder im Herbst diesen Jahres dieses ganze Thema out of home sehr relevant werden wird, ja, dass ich auch da mich mit befassen muss in diesem Kontext und in diesen Besonderheiten diesen Kontexts, dass meine Produkte daraufhin hinaus optimiere, ja, und entsprechend anbiete oder neue Produkte schaffe, die genau in diesen Kontext reinpassen. Dann das Thema Sound und Audio in Verbindung mit Voice, dass da sich wahrscheinlich auch das Qualitätsmerkmal entsprechend bilden wird, was unterscheidet vielleicht gute oder ganz besonders gute Anwendungen von weniger guten Anwendungen oder von normalen Anwendungen, ja, wenn man so möchte. Und Thema 3, und das ist natürlich das, wo das Leuchten auch in den Augen entsprechend erscheint, ist die Monetarisierung. Das heißt, wie kann ich Inhalte, die ich habe, vor eine Paywall stellen, ja, also vielleicht Inhalte, die ich schon habe, in anderer Form aufbereitet, damit sie voice-friendly werden und sind. Und entsprechend sich mein Invest in die Plattform und in das Ökosystem Voice auch dann entsprechend kurz-, mittel-langfristig auch monetarisieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu ergänzen habt, was noch ein anderer großer Baustein ist, auf den wir uns jetzt in den nächsten Monaten einstellen können.
Ja, also kein neuer Baustein, aber das, was wir letztendlich hier mit dem Podcast und was ihr schon auch länger macht mit euren Vorträgen und so weiter, wir stellen fest, Voice muss gelernt werden. Ja, also die Anwendung, mit Alexa zu sprechen, wie man mit ihr spricht und so weiter und so fort, das muss wirklich gelernt werden. Man muss sich mehr trauen. Es wird immer komplexer, was man ihr zumuten kann. Ja, und auch die immer wieder davon zu erzählen, was eben schon geht mit Voice. Ja. Das ist ganz wichtig. Und
danke, dass du es ansprichst, das Tobi, das Thema. Das ist was, wo ich das Gefühl habe, dass sich beide Seiten so ein bisschen gegenseitig für verantwortlich machen. Ach, ihr blöden Nutzer, ihr habt doch keine Ahnung, wie man das bedient. Und die Entwickler und Agenturen, also das ist so die Sicht der Entwickler und Agenturen. Und die Nutzer denken sich so, ja, es klappt doch nichts. Ich sag irgendwas und es klappt nicht. So ungefähr, ja. Also, dass das so ein bisschen da vielleicht so ein Groll ist, nach dem Motto, ja, Lexi ist irgendwie total dumm, eigentlich klappt ja noch gar nichts, aber niemand weiß wirklich, was die Anwendungsfälle sind oder wo der erste Nutzen gestiftet werden könnte. Und da sehe ich eine Riesenchance in der Multimodalität, weil die Nutzer, die sehen quasi Sprachanwendungen als eine Art Krüppel an. Also nach dem Motto, warum soll ich jetzt auf einmal auf dieses Display verzichten? Das macht doch gar keinen Sinn. Displays sind doch voll gut und erklärend und keine Ahnung was. Aber dass es durchaus viele Use Cases gibt, wo die Sprache als Bedienung viel schneller ist. Die kennen sie einfach nicht. Und wenn man ihnen das auf Displays mehr oder weniger auch erklärt und dort anfängt, sie abzuholen, dort in ihrer gewohnten Umgebung mehr oder weniger, ja, wo sie eh schon drauf rumtippen oder so. Und dann probier doch mal das zu sagen oder keine Ahnung was. Die Hints auf Echo Show und so sind da eigentlich auch ein schönes Beispiel. Aber das sind auch, wenn man eine eigene Anwendung irgendwie entwickelt hat, wie ihr, wenn ihr jetzt irgendwelche Skills macht für Unternehmen, ja, dass ihr da nicht dort aufhört, die Unternehmen diese Skills veröffentlicht zu haben, sondern dann weitergeht, das demonstriert, Werbung dafür schaltet, wie auch immer. In den USA funktioniert ganz gut auch Fernsehwerbung, indem man dann quasi den Nutzen illustriert und so. Und da müssen die Nutzer noch wirklich, das muss doch komplett gelernt werden. Das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie früher immer Webseiten genannt werden, www. Und so, ja, was ist das eigentlich so ungefähr? Geschweige denn Wissen über Browser oder Ähnliches. Da müssen wir ansetzen. Auf dem Niveau befinden wir uns. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch fürs nächste Jahr und darüber hinaus.
Finde ich eine hervorragende Zusammenfassung und eigentlich auch Abschluss, wo wir jetzt stehen und wo wir uns hinbewegen können und werden und worauf es ankommt. Also Das hätten wir besser nicht machen können jetzt an der Stelle.
Super. Vielleicht noch irgendwie so ein Appell an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, müssen. Vernetzt euch, guckt, was im Markt geht, zapft die Quellen an mit 169labs.com und mit voice-online.marketing haben wir ja schon ordentlich Kompetenzen aufgebaut und man kann sich mit uns vernetzen und wir geben Tipps und so weiter und so fort. Ja, und das ist auch ja jetzt der Zeitpunkt letztendlich, wo Agenturen mit ins Spiel kommen, sich damit zum ersten Mal auseinandersetzen und ja einfach Wissen aufsaugen müssen. Ja. Damit sie weiter gut am Markt eben auch für ihre Kunden Dinge in Zukunft platzieren können.
Mhm. Auf jeden Fall. Also, dass jedes Gespräch dazu hilft, das Thema irgendwie weiter zu formen, weiter zu verstehen und weiter in die richtige Richtung zu bringen. Daher vielen, vielen Dank für euren Input heute. Wie gesagt, also Links zu euch werden wir in die Shownotes mit reinpacken, auch zu dem Report von voicebot.ai zum Thema In-Car Experiences mit Voice. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf die nächsten Monate. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich darf heute den Google Home Hub auch auspacken, den ihr mitgebracht habt für uns aus den USA. Also, da werde ich noch ein Video zu machen und veröffentlichen. Und also an der Stelle vielen, vielen Dank für euren Input, Tobi und Raphael und Max, dir auch vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, ihr beiden. Dankeschön.
Ja, danke, dass wir bei euch sein durften und danke an die Hörer. Es wird wirklich ein spannendes Jahr 2019. Wir denken, Voice is Future und wir hören uns.
Alles klar, vielen Dank, macht's gut, bis dann.
Yes.
Ciao.